So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute machen wir eine Folgesendung zu unserem Podcast Luxustourismus. Denn uns haben viele Zuschriften erreicht, dass sie sich auch für den Budgettourismus sehr interessieren würden und was wir dazu zu sagen haben. Und da haben wir natürlich auch ganz viel. Und deswegen, Uli, sprechen wir heute mal über den Budgeturlauber.
Genau, also das ist ja auch ein Segment, was immer wichtiger in Zukunft werden wird. Denn wir haben eigentlich ja nach wie vor auch eine Teilung auf Reisen. Und wir dürfen nicht vergessen, das sagt unsere Forschung ja eindeutig, egal wie viel Haushaltsnettoeinkommen zur Verfügung steht, wenn auf was verzichtet wird, dann zu allerletzt auf das Reisen. Also eher schränken sich die Bundesbürger in allen Klassen, Kategorien ein, bei allen möglichen Gütern, als dass sie die besten Wochen des Jahres daheim verbringen wollen.
Sogar bei der Grundversorgung. Man würde weniger essen.
Das stimmt, das ist jetzt wieder kritisch. Ja. Aber wir merken
aber
eben,
dass es zeigt den hohen Stellenwert.
Absolut. Total. Ja. Und wir haben eben uns auch mal ja Gedanken gemacht und das sagt die Forschung auch, du hast natürlich vielfältige Möglichkeiten zu sparen, wenn du verreist. Also die einfachste Möglichkeit, du verreist nicht.
Das stimmt. Ja. Aber das ist ja keine wirkliche Option. Also von daher, was macht denn der Budgeturlauber, also der aufs Budget achtet, welche
Möglichkeiten hat er? Verschiedene natürlich. Also einerseits kannst du einfach die Reisedauer verkürzen. Das ist ja auch etwas, was über im Laufe der Zeit immer mehr passiert ist. Also vergessen wir nicht, früher hat man gesagt, man ist 3 Wochen im Urlaub, dann waren es in den 80er Jahren noch 2,5 Wochen. Jetzt sind wir nicht mal mehr bei 2 Wochen. Also die Reisedauer verkürzt sich immer weiter. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, Geld zu sparen. Das Zweite, wie du Geld sparen kannst, ist einfach bei der Auswahl der Destinationen. Also Fernreisen sind grundsätzlich teurer als jetzt, keine Ahnung, ein Urlaub in Europa, ein Urlaub im Inland. Wenn du dir dann jetzt noch das näher anschaust, einzelne Länder, Kroatien beispielsweise liegt bei den Tageskosten bei gut 90 Euro, Griechenland bei 160 Euro, weil du in der Regel nach Griechenland eben fliegen musst.
Liegt Deutschland bei 130?
Bei 130 in etwa, ja. Also ganz überraschend. Also Deutschland ist jetzt nicht wirklich günstig, obwohl die Anreise ja fast immer wegfällt. Da merkst du einfach, dass für die Unterkunft und vor Ort doch relativ hohe Preise anfallen.
Also weil bei diesen Tageskosten ja tatsächlich, das nochmal ganz deutlich, ist ja schon die Anreise mit drin.
Genau, das alles drin. Also Anreise, Unterkunft, vor Ort das Souvenir, vor Ort der Eintritt, wenn du irgendwie ins Schwimmbad gehst, an den Strand gehst, das ist alles mit inkludiert. Da musst du wirklich sagen, hast du die Möglichkeit schon, Geld zu sparen, je nachdem, wo du auswählst. Und natürlich, klar, wenn du jetzt direkt an der Nordsee Urlaub machst, ist es teurer, als wenn du 50 Kilometer ins Inland fährst. Ist ja logisch. Also das hat ja dann auch immer was mit der Attraktivität vor Ort zu tun. Also wäre das aber so grob die zweite Möglichkeit. Ja, und die dritte Möglichkeit ist natürlich dann einfach vor Ort zu sparen. Also dass du jetzt, und das ist ja auch der Chart der Woche gewesen, dass eben viele Deutsche sagen, die sparen eben bei der Unterkunft. Vielleicht kannst du dir einfach mal Chart der Woche kurz vorstellen.
Genau. Da haben wir nämlich gefragt, was sie tun, um Geld zu sparen im Urlaub. Und da sagen 60%, sie würden in eine Ferienwohnung gehen, um sich dort auch selbst zu versorgen und damit dann eben Kosten zu sparen, also Hotelkosten einzusparen. Und vor allem bei Familien ist das sehr beliebt, da sind es sogar 70%, die das tun. Und das zeigt ja auch, in den letzten Jahren hat man ja auch ganz stark gesehen, den Zuwachs von Ferienwohnungen, von Airbnb, also Plattformen wie Airbnb, dass ja der Wunsch nach einer Ferienwohnung nicht immer nur aus Kostengründen oder der Wunsch nach einer Ferienwohnung nicht nur immer nur aus Kostengründen resultiert, sondern eben auch, weil man authentisch reisen möchte, weil man in der Familie natürlich viel mehr Möglichkeiten hat, gemeinsam noch zu sein, wenn die Kinder schon schlafen oder mit Freunden, mit mehreren Paaren zusammenzusitzen und es muss nicht jeder abends auf sein Zimmer gehen. Also es ist natürlich diese Gemeinschaft, die da sich ja auch viele Reisende wünschen durchaus und eben auch die Selbstversorgung, um einfach ein bisschen freier zu sein. Ich glaube, das hast du ja in der letzten Folge, wo wir über Genuss gesprochen haben, auch nochmal klar gesagt, ne? Also auch ins Restaurant gehen. Also oder lieber zu Hause kochen. Für dich ist ja das Zuhause-Kochen mehr Genuss, als ins Restaurant zu gehen.
Ja, und ich meine, es ist jetzt auch gerade im Urlaub, wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, man ist mit den Kindern irgendwie einen Tag über am Strand oder mit Freunden irgendwie unterwegs, dann ist es vielleicht abends auch einfach netter, nur Spaghetti eben schnell zu kochen, als sich jetzt noch wieder irgendwie zu duschen, umzuziehen, wieder loszufahren, dann ins Restaurant zu gehen, da alles mit drumherum zu haben. Also ich bin auch begeisterter Ferienwohnung, Airbnb.
Also wenn du dich jetzt entscheiden müsst für den Rest deines Lebens, nur noch Hotel oder Airbnb?
Also wenn jetzt Hotel Leute zuhören und mir das anbieten, dass ich das immer umsonst machen kann, dann bin ich bei euch. Ansonsten muss ich das ganz klar sagen, wäre es für mich auch eher, weil ich genau die Argumente, die du eben aufgeführt hast. Es ist authentischer, man hat in der Regel deutlich mehr Platz. Es sind eben diese ganzen Annehmlichkeiten. Und für mich ist ein Hotel oftmals der Platz, wo ich schlafe. Und dann gehe ich ins Hotelzimmer und schlafe. Aber egal, ob wir jetzt als Familie unterwegs sind, ob man mit Freunden unterwegs ist, du willst ja irgendwie noch ein bisschen was dann auch machen und musst dann dir wieder Plätze suchen. Natürlich, die Hotels bieten dir das oftmals an, dass du Möglichkeiten hast, auch da dann noch ein Getränk zu trinken oder irgendwie was zu machen.
Ja, aber es ist dann ja wieder in einer Bar oder in einer Lobby.
Total,
oder
ist was so. Völlig anderes, oder?
Das ist halt nicht so privat.
Ja, und wenn du einfach nur jetzt Karten spielen willst und willst aber jetzt nichts verzehren, ist es natürlich auch nicht im Sinne der Hotels, muss man ganz klar sagen, dass du da nur sitzt und Karten spielst.
Obwohl man da natürlich auch einschränken muss, es gibt natürlich auch Airbnbs im Luxussektor.
Klar.
Und es gibt ja auch Hotels im Budgetsektor. Allerdings eine Frage an dich, Uli. Weißt du, wie viel Prozent der Hotels in Deutschland im Ein-Sterne-Bereich sind?
Von allen Hotels, die wir in Deutschland haben?
Genau.
Oh, jetzt mal auf einmal der Experte und
oder
ich weiß
oder einfacher, vielleicht weißt du die Zahl, wie viel Prozent sind so im 3-4-Sterne-Bereich?
Die meisten, das weiß ich. Aber jetzt nur im 1-Sterne-Bereich, also ich weiß, dass im 5-Sterne-Bereich sind es, glaube ich, knapp 2%. Dann würde ich jetzt sagen, das Dreifache, vielleicht 5-6% im 1-Sterne-Bereich?
Nee, das sind tatsächlich noch weniger. Das ist nicht mal 1%.
Echt?
Ja. Oh, 95% der Hotels sind im 3- und 4-Sternen-Bereich.
Oh, dann ist das ja wirklich verschwindend gering.
Wahnsinn. Und es widerspricht auch total den Ergebnissen und auch der Entwicklung unserer Gesellschaft, weil es ist halt einfach die Mitte, die stark überrepräsentiert ist. Und der Luxussektor und der Budgetsektor existieren kaum.
Ja, ich meine, es ist natürlich jetzt, auch wenn ich das für mich selber wieder mir überlege, ich würde jetzt irgendwie ein Hotel suchen. Und obwohl ich jetzt nur übernachten möchte, weil man irgendwie auf der Durchreise ist, ich würde wahrscheinlich gar nicht nach 1- und 2-Sterne-Hotels
gucken. Ja, aber das liegt, glaube ich, auch am Image, oder? Also ich habe da sofort so ein ganz altes, ein bisschen unhygienisches
Hotel
vor Augen.
Ja, wobei es wahrscheinlich, ich weiß nicht, kennst du dich aus mit diesen Hotelklassifizierungen? Das ist, glaube ich, gar nicht, das auch im Ein-Sterne-Bereich musst du bestimmte Sachen wahrscheinlich machen, oder?
Total. Also im Ein-Sterne-Bereich sind die ganzen Klassiker mit drin. Also auch ein Frühstücksangebot, natürlich tägliche Reinigung, Rezeption und so weiter. Also das, was man, die Basics und auch mehr als in einer Ferienwohnung hat, gibt es im Ein-Sterne-Bereich. Wenn man sich ja mal anschaut, was es im 3- oder 4-Sterne-Bereich dazukommt, sind das wirklich unwichtige Dinge. Also wie zum Beispiel kostenlose Kosmetikartikel im Badezimmer oder ein Bademantel oder zweisprachig oder mehrsprachige Fernsehsender, also internationales Fernsehen.
Mhm.
Ist jetzt irgendwie nicht so richtig. Aber das ist dann der Unterschied zwischen dem Ein- und Vier-Sterne-Hotel.
Aber es ist halt wirklich, wenn man sich das überlegt, du hast ja eben die Spaltung angesprochen, die merken wir in fast allen Bereichen der Gesellschaft und das merken wir natürlich auch auf Reisen. Also es stellt sich natürlich wirklich die Frage, warum gibt es so ein begrenztes Angebot für den Ein-Sterne-Bereich, Zwei-Sterne-Bereich auf Reisen eigentlich, wenn doch das Bedürfnis so groß wäre.
Ja. Also es können ja auch, muss ja auch nicht klassifiziert werden, ne? Das macht ja die DEHOGA, aber so Ferienparks, da ist die Nachfrage riesig.
Mhm. Ja, also wenn wir jetzt so ein bisschen, ich will ja nicht jetzt über die Zukunft sprechen, mich würde gleich nochmal eine andere Sache interessieren, aber schon mal da der Gedanke kurz zu Ende gedacht. Also für die Zukunft würde ich jetzt schon sagen, müsste die Branche einfach deutlich stärker auf den Ein- und Zwei-Sterne-Bereich setzen.
Mhm.
Das Potenzial ist da halt wirklich, wirklich groß und die Leute wollen auch trotzdem in Urlaub fahren, auch wenn das eben nicht jetzt den großen Urlaub hergibt und im 3- und 4-Sterne-Bereich, aber eine Möglichkeit, Geld zu sparen, ist eben in der Unterkunft.
Ja,
ne?
Und wo du gerade das große Portemonnaie ansprichst, ein Budget-Urlauber ist ja nicht geizig oder besitzt gar kein Geld, denn wenn sie im Urlaub sind, sind sie ja durchaus gewillt, auch Geld auszugeben, denn das ist ja das Besondere, darauf wurde ja gespart, da wird trotzdem Eis gekauft, da wird trotzdem das Souvenir gekauft, da wird in irgendwelche Parks gegangen, Eintritt bezahlt. Aber natürlich ist es auch für vor Ort sicherlich hilfreich, wenn man auch kostengünstige Dinge anbietet.
Ja, das ist jetzt wieder fast wie abgesprochen, aber mein Gedanke war eben natürlich, wenn wir jetzt generell darüber reden, Budgeturlaub ist natürlich nicht nur die Unterkunft, und das war jetzt ja auch, weil wir den Chart der Woche dazu gemacht haben und sind inzwischen mit Airbnb abgedriftet da. Natürlich ist es auch immer für die Destination schon wichtig, vor Ort auch Angebote bereitzustellen, die eben dann auch entsprechend genutzt werden können. Du hast völlig recht, das sagt auch die Forschung eindeutig. Man gibt trotzdem eben das Geld für Souvenir, Eis und was du eben aufgelistet hast aus. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, für Destinationen, die von Tourismus in Zukunft stärker profitieren wollen, schon auch wichtig, kostengünstige oder gar kostenfreie Sachen anzubieten. Ja. Also ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, das
Frühlingsfest,
genau sowas. Oder
die Hafentage.
Ja, oder irgendwie, was ich, Zugang zum Strand, der irgendwie mehr nicht mehr als Kurtaxe ist, aber dann der Strandkorb vielleicht nicht 20 Euro kostet oder dann irgendwie der Eintritt zu bestimmten öffentlichen Einrichtungen, der halt klein gehalten wird. Das muss jetzt nicht alles ganz umsonst sein, aber ich denke eben doch so, dass damit nicht das große Geld verdient werden will, sondern dass da halt einfach auch die Destination drauf aufpasst, dass man dann vor Ort
eben was auch die Attraktivität dann eben steigert und dadurch eben mehr Budgeturlauber anzieht, die aber ja durchaus vor Ort Geld ausgeben.
Genau, und ich meine, das ist auch bei der Forschung relativ eindeutig, dass der Anspruch natürlich auch eines Budgeturlaubs, aber es einfach geringer ist. Also da muss es auch nicht jetzt irgendwie, ich sage jetzt nicht schickimicki, fancy fancy irgendwie sein, aber es ist eben dann doch ein guter Service mit irgendwie Freundlichkeit, diese ganzen weichen Faktoren, über die wir auch schon mal öfter...
Das hatten wir auch, genau, in der Podcast-Folge zum Luxustourismus. Ne? Das ist einfach wirklich wichtig. Das wäre wahrscheinlich auch noch wieder wichtiger als jetzt auch wieder mit der Ein-Sterne-Klassifizierung. Einfach so eine Tabelle zu haben, wo man sieht, es ist ein freundliches Hotel oder es ist eine freundliche Unterkunft, freundlicher Urlaubsort.
Das ist auch wieder jetzt, wenn man wieder über Budget drüber nachdenkt, also warum boomt so stark Urlaub auf dem Bauernhof? Weil es das Authentische ist, weil es aber auch die Freundlichkeit vom Bauer, von der Bäuerin ist, weil es irgendwie, da ist es völlig egal auf einmal, dass der Schweinestall vielleicht nicht super riecht und dass du dir deine Schuhe schmutzig machst und dass das Zimmer jetzt nicht Omas altes Bett hat, aber doch jetzt irgendwie von der Klassifizierung gar nicht so hoch ist. Aber auf einmal sind andere Faktoren dann wichtig und die Zufriedenheit ist total hoch und die Leute lassen dann natürlich trotzdem das Geld vor Ort.
Letzte Woche haben wir ja auch über Genuss gesprochen. Also das, was man genießt, was man im Urlaub genießt, ist ja selten wirklich der Ort oder die Unterkunft, sondern es ist die Atmosphäre und die Stimmung. Da ist es egal, ob es im Luxusbereich ist oder eben im Budgetbereich.
Ja, wenn wir so ein bisschen zusammenfassen, die Folge, also Ayana hat am Anfang gesagt, sehr viele Zuschriften zum Thema Luxusurlaub, die wir von euch erhalten haben, weil ihr einfach auch die andere Seite mal kennenlernen wolltet. Wahrscheinlich gibt es jetzt heute viele Zuschriften, macht doch mal was zum Thema Mittelklasse-Budget oder höheres Budget wieder. Jetzt haben wir heute und den Fokus eben darauf gesetzt.
Wobei auf Mittelklasse werden wir ja nicht wirklich eingehen, ne? Weil da gibt es ja gar nicht so viel.
Das stimmt. Naja, klar, aber jetzt 3-Sterne-Bereich, hast du vorhin gesagt, ist irgendwie 90-95%
rein 4 Sterne. Aber jetzt auf der Reisende der Zukunft.
Das stimmt, ja. Also es wird eher die Spaltung geben. Und das wäre jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, das Fazit von uns. Korrigiere mich da, aber wir werden in Zukunft weiterhin einen Teil der Bevölkerung haben, die nicht aufs Geld achten muss. Da wird es nicht entscheidend sein, was das Hotel im 5-Sterne-Bereich kostet, was vor Ort angeboten wird. Das wird einfach bezahlt werden, weil da die Möglichkeiten vorhanden sind, aber der Anteil derjenigen, die halt doch aufs Budget achten müssen, wird in Zukunft wachsen. Das Angebot ist für die, glaube ich, noch nicht richtig gut vorhanden. Natürlich, jeder hat auch die Möglichkeit, haben wir am Anfang gehabt, Geld zu sparen und eine gute Planung gehört sicherlich dazu und man kann auch gewisse Kompromisse eingehen, aber das Angebot sollte in jedem Fall in Zukunft, glaube ich, ausgebaut werden, denn das Potenzial ist da groß und ich glaube, da lässt sich auch wirklich, wirklich gutes Geld mitverdienen.
Ja.
In diesem Sinne,
wir gehen unseren nächsten Urlaub planen.
Ah, das machen wir jetzt, um Geld zu sparen. Also, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Tschüss.
Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.